Vielen Dank für Ali, für die beiden Anspiele und auch die Musik am Anfang. Alle Jahre wieder feiern wir das Osterfest. Die meisten von uns besuchen an Ostern einen Gottesdienst. Und alle Jahre wieder geht es in diesem Gottesdienst um die Auferstehung. So auch heute, also nichts Neues. Ein alter Handwerksmeister erzählt von seiner Anfangszeit in der Lehre. Damals waren die Auszubildenden ja noch Lehrlinge. Er wurde mit einer Aufgabe betreut, doch bevor er damit anfangen sollte, wollte ihm sein Vorgesetzter genau erklären, was er zu tun habe. Das kenne ich schon, antwortete der Lehrling, das kann ich. Und machte sich überzeugt allein an die Aufgabe. Stolz brachte er seine Arbeit ins Vorzimmer vom Chef. Und wenige Minuten später kommt sein Meister zu ihm, knallt ihm die schlechte Arbeit auf den Tisch und ermahnt ihn sehr deutlich. Sag nie wieder ganz hochmütig, das kenne ich schon, sondern höre immer genau zu. Dann hast du die besten Chancen, immer wieder Neues zu lernen und die Erfahrung zu sammeln. Als ich das gehört habe, diese Geschichte neulich im Radio gehört, da dachte ich so an meinen Umgang manchmal mit der Bibel. Manchmal, wenn ich die Bibel in meiner stillen Zeit aufschlage, dann denke ich, oh, das kenne ich schon. Den Text brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu lesen. Den habe ich schon in der Kinderstunde gehört, in der Sonntagsschule und habe ihn auch schon oft gelesen. Wenn ich mich aber dann trotzdem darauf einlasse, dann erstaunt mich Gott oft mit dem, was er mir sagt. Alle Jahre wieder. Die Auferstehungsgeschichte ist uns allen bekannt. Ich möchte uns trotzdem zu offenen Ohren und vor allem zu offenen Herzen einladen. Und gespannt darauf, was Gott uns heute Morgen sagen möchte. 18.000 Zuschauer hatten die Passionsspiele im österreichischen Tiersee angeschaut. Gespannt warteten sie am Ende des Stücks, dass der auferstandene Jesus auf die Bühne treten würde. Aber nichts geschah. Niemand kam. Der Regisseur Dietmar Strasser hatte sich dazu entschieden, diese Szene einfach wegzulassen. Er wollte zeigen, dass man glauben kann, auch wenn man nichts sieht. Dass man auch glauben kann, ohne einen Beweis der Auferstehung vor Augen zu haben. Ein Gedanke, der die Menschen seit 2000 Jahren immer wieder bewegt. Braucht es nicht Beweise für die Auferstehung? Wie kann man sonst überhaupt glauben? Geht das überhaupt, dass jemand von den Toten aufersteht? Kann die Auferstehung dieses Jesus überhaupt stattgefunden haben? Ein Ereignis, das mit jedem gesunden Menschenverstand doch völlig unwahrscheinlich vorkommen muss. Mein Anwalt sagte mal zu mir, als ich ihm sagte, ich sei Christ und würde das auch glauben, ich habe immer gedacht, sie stehen mit beiden Füßen auf der Erde. Ich habe zu ihm gesagt, deshalb glaube ich ja auch. Aber trotzdem, kann man das glauben? Das ist doch so unwahrscheinlich. Und zu allen Zeiten taten sich die Menschen schwer, an Unwahrscheinliches und Wunder zu glauben. Selbst die Autoren des Neuen Testaments verschweigen nicht die Skepsis, mit der etliche der Jünger Jesu den Berichten von der Auferstehung begegnet sind. Der Thomas ist das beste Beispiel dafür, aber auch den anderen fiel das nicht immer leicht. Und so finden wir das wichtigste Argument gegen die Wahrscheinlichkeit der Auferstehung nicht in der Literatur von Skeptikern und Zweiflern, sondern in den Evangelien selbst. Denn sie berichten übereinstimmend davon, dass die Jünger erst an die Auferstehung glaubten, nachdem sie selbst dem auferstandenen Jesus begegnet waren. Es reichte ihnen nicht, dass einzelne Jünger dieses einzigartige Ereignis beschrieben. Erst als sie Jesus selbst begegneten, waren sie überzeugt. Wer sich also schwer tut, an die Auferstehung zu glauben, befindet sich in guter Gesellschaft. Wie gesagt, sogar die ersten Jünger brauchten mehr als den Bericht der Frauen, die Jesus zuerst am Grab gesehen hatten. Sie konnten es nicht glauben. Im Buch des Evangelisten Lukas heißt es, als die Frauen den Aposteln sagten, was sie erlebt hatten, hielten die es für leeres Gerede und wollten ihnen nicht glauben. Sie waren skeptisch, sie zweifelten und sie prüften, ob das auch stimmen könnte. Und dadurch wird uns auch heute klar, dass die Menschen damals auch zwischen Mythen und Fakten unterscheiden konnten und wollten. Man behauptet ja schon mal, sie hätten ein anderes Verständnis der Realität gehabt. Und dadurch seien ihre Berichten die Grenze zwischen Tatsachen und Fiktion sehr fließend. Da kann man eben nicht alles so genau nehmen. Aber die Autoren der Evangelien wollten keine Geschichten und Märchen oder Mythen erzählen. Sie wollten, dass man ihre Berichte als historische Ereignisse auch versteht. In Lukas 1, die Verse 1 bis 4 steht, da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und den Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Das klingt nicht nach Mythen. Gerd Lüdemann ist einer der bekanntesten Kritiker und Skeptiker der Auferstehung. Er hat diese Berichte mit der historisch-kritischen Methode untersucht und er kommt zu der Erkenntnis, Jesus kann nicht wirklich auferstanden sein. Und deshalb hat er sich als logische Konsequenz vom christlichen Glauben losgesagt. Denn wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist, dann ist er bestenfalls ein Religionsstifter. Lange tot. Dann macht es keinen Sinn, ihm zu folgen und schon gar nicht zu ihm zu beten. Dann ist der Glaube an ihn und das Vertrauen auf ihn sinnlos. Und wir machen uns selbst was vor. Ob Jesus wirklich auferstanden ist, ist also entscheidend für den christlichen Glauben. Und da frage ich, gibt es nicht vielleicht doch irgendwelche Beweise für die Auferstehung? Wie wahrscheinlich ist die Auferstehung überhaupt? Wie viele Auferstehungen gab es eigentlich bis heute? Gestern stand in der Rheinzeitung ein Bericht, ich habe den noch kurz überflogen gestern Abend, dass es ja in vielen anderen Religionen auch Mythen oder Geschichten über Auferstehung gibt, dass die Seele in den Gebeinen weiterlebt und ähnliches. Aber ist das wirklich eine Auferstehung? Die Naturwissenschaften probieren, um zu sicheren Ergebnissen zu kommen, sie machen immer wieder Experimente. Es muss wiederholbar sein. Und zwar beliebig oft. Das ist im Hinblick auf die Auferstehung natürlich extrem schwierig. Denn selbst wenn vor meinen eigenen Augen ein Mensch auferstehen würde, wäre das noch kein Beweis, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Es würde vielleicht die Wahrscheinlichkeit erhöhen, aber es wäre kein Beweis. Auch das eigene Weltbild kann die Frage nach der Wahrscheinlichkeit beeinflussen. Kann ich mir vorstellen, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die ich nicht erklären kann? Kann ich das? Dann bin ich wahrscheinlich offener für Berichte und von Ereignissen, die man als Wunder bezeichnen könnte. Wunder, es gibt immer wieder Ereignisse, bei denen Menschen von Wundern sprechen. Der Mediziner und Theologe Manfred Lütz berichtet, wie er die Geburt seiner Tochter als Wunder erlebt hat. Für mich persönlich ist es immer wieder ein Wunder, wenn ich ein neugeborenes Kind in der Hand halte, im Arm. Und meinen Enkel Jaron trotz aller düsteren Prognosen gesund im Arm zu halten und ihn jetzt gesund aufwachsen zu sehen, das ist mir ein ganz besonderes Wunder. Die Welt nahm 1963 Anteil am Wunder von Lingende, als durch mehrere glückliche Fügungen nach einem Grubenunglück 11 Bergleute nach 10 Tagen ohne Nahrung geborgen wurden. Auch als 2009 der Pilot eines US Airways Fluges seinen Airbus auf dem New Yorker Hudson River notlanden musste, sprach alle Welt von einem Wunder. Und als eine Woche nach dem Erdbeben in Japan eine 80-jährige Frau lebendig mit ihrem Enkel gerettet wurde, sprach die Welt auch von einem Wunder. Ob wir all diese Ereignisse als Wunder verstehen oder unter Glück gehabt speichern, hat sicher etwas mit unserem eigenen Weltbild zu tun. Und auch damit, wie dicht ich das Geschehen miterlebt habe. Aber Beweis ist das noch lange nicht. Wie nah bin ich an dem Ereignis dran? Das erleben wir bei den Jüngern. Sie sind mittendrin in dem aufregenden Geschehen. Gerade erst hatten sie die Kreuzigung ihres Meisters miterleben müssen. Der, mit dem sie 3 Jahre lang unterwegs waren, war tot. Und sie waren zurückgeblieben, erschüttert, voller Trauer, aber auch Angst. Und dann heißt es plötzlich, Jesus sei auferstanden. Das war doch im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich. Sie erinnerten sich nicht an das, was Jesus ihnen in Vorbereitung auf seinen Tod gesagt hatte. Sie waren verwirrt. Sie waren in einem Ausnahmezustand. Den Bericht schrieben sie erst eine ganze Weile später. Und das wollten sie wahrscheinlich so genau wie möglich und so akkurat wie möglich tun. Und kein Wunder, dass manches seltsam wirkt. Zum Beispiel das sauber zusammengelegte Grabtuch. Manches unwichtig. Wenn wir zum Beispiel lesen, dass die Jünger fischen gehen, um auf andere Gedanken zu kommen. Und manches widersprüchlich. Wenn der eine von einer, der nächste von 2 und der dritte von 3 Frauen spricht, denen Jesus zuerst erscheint. Aber ich frage euch, ist es wichtig, um zu beweisen, dass die Auferstehung wirklich stattgefunden hat? Wenn wir uns die Berichte genauer ansehen, wie gut ist ein Ereignis bezeugt und wie vertrauenswürdig sind die Zeugen überhaupt, die davon berichten? Was geschah denn nun wirklich? Wie gesagt, in den 4 Evangelien werden die Einzelheiten, die Details der Auferstehung unterschiedlich berichtet. Und so entsteht der Eindruck, dass manches durcheinander geht. Für Kritiker ist das ein Argument dagegen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Wenn doch alle über dasselbe Ereignis berichten, dann müssten die Berichte doch übereinstimmen. Ich erinnere mich an meine theologische Ausbildung in Mölln. Und wir mussten einen Unfall spielen in einem Seminar. Und 5 Seminarteilnehmer mussten im Anschluss aufschreiben, was bei dem Unfall passiert war. Sie alle hatten das gleiche Ereignis beobachtet. Jeder hatte den Unfall im Detail etwas anders geschildert. Die wesentlichen Aspekte, die waren gleich. Aber die Details, die waren verschieden. Und das, obwohl niemand emotional beteiligt war und obwohl es nur wenige Minuten nach dem tatsächlichen Spiel aufgeschrieben wurde. Ich glaube, es wäre viel kritischer zu betrachten, wenn alle Berichte genau gleich wären, lückenlos übereinstimmten. Denn dann müsste man wohl davon ausgehen, dass sie sich abgesprochen haben, damit es bloß keine Widersprüche gibt und bloß keiner sagen könnte, dass das, was sie da aufgeschrieben haben, nicht stimmt. War das Grab wirklich leer? Ich denke, das ist etwas, wovon wir ausgehen können. Wäre das Grab nämlich nicht leer gewesen, dann hätte die fromme Elite von damals, die für den Tod Jesu verantwortlich war, leichtes Spiel gehabt. Sie hätten auf das Grab Jesu verweisen können, den Leichnam vorweisen und die Gerüchte um die Auferstehung wäre ein für alle Mal beseitigt gewesen. Doch weil das Grab leer war, mussten sie behaupten, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen. Dass Paulus und die anderen Briefschreiber des Neuen Testaments das leere Grab nicht erwähnen, zeigt, dass diese Tatsache zur Zeit der Abfassung der Briefe unumstritten war. Daran bestand kein Zweifel. Aber es reicht eben nicht als alleiniges Argument aus. Und wie waren die Zeugen? Die Evangelisten nennen als erste Zeugen Frauen. Ganz ehrlich, jemand, der damals etwas als wirklich wahr bezeugen wollte, hätte keinen Frauen genannt. Frauen waren vor Gericht Zeugen zweiter Klasse. Das Wort einer Frau gegen das Wort eines Mannes war klar, dass das des Mannes zählte. Und trotzdem, sagen die Evangelisten, erzählen sie davon, dass die Frauen zuerst auf Jesus trafen. Und sie gingen das Risiko ein, dass man sagte, das kann man eh nicht glauben, das sind Frauen. Das ist dummes Geschwätz. Paulus im Korintherbrief hat wohl diesen Mut nicht gehabt. Denn in seinem Brief an die Korinther entscheidet er sich, ganz auf die Erwähnung der Frauen als Zeugen zu verzichten. Das Korinther 15, wenn ihr das mal lesen wollt. Er nennt Petrus und 500 weitere Personen als Zeugen. Und trotzdem, man muss mal beachten, die waren ja fast alle noch am Leben. Das heißt, man konnte sie direkt befragen. Meiner Meinung nach aber ist das stärkste Argument die Tatsache, dass die Jünger trotz der schnell aufkeimenden Verfolgung an ihrem Glauben festhielten. Sie, die den qualvollen Tod Jesu gesehen hatten, waren bereit für ihren Glauben an diesen Herrn zu leiden und zu sterben. Ein Glaube, der auf Autosuggestion, auf Manipulation oder bewusster Täuschung beruht hätte, der hätte diesem Druck nicht standhalten können und wahrscheinlich auch nicht wollen. Es gab auch im frühen Judentum immer wieder Bewegungen, die nach dem Tod des Meisters eine lange Zeit anhielten und Märtyrer hervorbrachten. Aber in diesen Bewegungen waren Menschen bereit, für ihren Meister zu sterben, gerade weil er tot war. Sie wollten für die Ideale und Träume sterben, aber doch nicht für eine skurrile Behauptung wie die Auferstehung. Die Auferstehung, und das zieht sich durch den gesamten Rest des Neuen Testaments, war der Grund, warum die Lehre von Jesus in einem neuen Licht erschien und auch ganz neu verstanden wurde. All das, was man findet an aufgeführten Argumenten, all das, was ich heute Morgen vorgebracht habe, sind Indizien, keine Beweise. Und ganz gleich, wie ich an das Thema herangehe, irgendwann komme ich zu dem Punkt, an dem ich mich persönlich entscheiden muss. Kann ich glauben, will ich glauben, dass Jesus auferstanden ist? Was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Dann könnten wir noch heute die Gemeinde schließen und vielleicht ab und zu einem netten Kaffeeflausch treffen. Dann würde ich noch heute Mittag meine Bibel in die hinterste Ecke im Bücherschrank stellen können. Dann ist Beten eine besondere Form von Selbstgesprächen, ansonsten aber wohl nutzlos. Dann würden wir beim Tod eines geliebten Menschen hoffnungslos am Grab stehen. Aber wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann ist er der, der er gesagt hat. Dann ist er Gottes Sohn. Dann ist er in die Welt gekommen aus Liebe, um uns Menschen zu retten. Dann sind meine Sünden am Kreuz mitgestorben. Dann gibt es Hoffnung für jeden einzelnen Menschen ganz persönlich. Und dann ist meine Geschichte mit dem Tod nicht zu Ende. Und deine auch nicht. Und sie ist eingebettet in die große Geschichte Gottes mit den Menschen. Dann werden wir eines Tages bei ihm sein. Dann will ich weiterhin mit ihm reden, ihm alles sagen, was mich bewegt, ihm danken und ihn anbeten. Dann ist er der Herr meines Lebens. Und dann hat das Wort aus Johannes 3, Vers 16 Gültigkeit. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Vielleicht kommen auch dir manchmal Zweifel. Und du musst dich neu entscheiden, diese unglaubliche Wahrheit zu glauben. Deshalb ist es gut, dass wir uns immer wieder ermutigen mit den Worten, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.